Es ist mir egal, welche Religion ich bin. Wenn ich Christin bin, ich Juden, bin ich Hindus, es ist mir egal. Ich muss einfach mit leben, mit was ich bin, wie ich aussehe und so weiter.
Selbstverständlich akzeptieren wir ihr Glauben und die Regel, woran sie sich zu halten hat. Das ist eigentlich bis jetzt ist das auch nie irgendwie zum Problem geworden.
Wenn Leute jetzt irgendwie was gegen meine Religion sagen, ist okay. Deine Meinung, sag was du willst, lass dich in Ruhe, geh weg.
Selma Coming of Age. Die Geschichte einer Patenschaft. Ein SWR-Kulturpodcast in 6 Folgen. Von Claudia Heisenberg und Matthias Hof. Folge 5.
Jeder ist für seine eigenen Sünden zuständig.
Ich erlebe Selma und ihr Glauben eigentlich als ziemlich entspannt. Klar ist es ein Teil von ihrer Identität, aber sie ist da nicht irgendwie sehr fanatisch oder nur damit beschäftigt. Es ist ein Teil von ihr Leben, aber auch nicht mehr.
Ja, also ich finde immer, dass wenn Ramadan ist, dann ist es sehr viel wichtiger als zum Rest des Jahres. Jetzt ist bald wieder Ramadan. Letztes Jahr Ramadan hatte ich mit ihr gesprochen. Da war sie so, ja, und ich will jetzt auch jede Woche in die Moschee gehen und ich werde jetzt auch immer beten. Jetzt ist wieder bald Ramadan, da habe ich sie gefragt. Und wie war das mit deinem Vornehmen? Hast du jeden Tag gebetet? Warst du in der Moschee?
Nein, ich möchte eigentlich wieder beten. Ich brauche aber diesen Ansporn. Meine Mutter betet ja. Und dann sehe ich dann so, dass sie betet. Und ich so, oh, jetzt kannst du eigentlich auch beten. Möchte ich auch. Aber ich weiß nicht, irgendwas hält mich ab.
Faulheit oder ja. Bequemlichkeit oder oh, jetzt nicht, ich habe was anderes zu tun, guck lieber TikTok.
Ja, Faulheit auf jeden Fall. Das ist eigentlich immer nur Faulheit, wenn man was nicht machen will. Also ich will keine Ausreden suchen, weil eigentlich habe ich ja keine Ausreden. Bei mir ist es so, ich glaube, wegen der Schule, weil wenn ich nach Hause kommen muss, dann so ein paar Gebete nachbeten und dann ist man zu faul und dann macht man das nicht und dann sagt man, ja, man macht es morgen, dann macht man es gar nicht mehr.
In dieser Folge des Podcasts geht es um Religion und wie Selma und ihre Paten es damit halten. Ich bin Matthias Hof. Ich bin Journalist und wir alle, also Claudia, Selma, Hans und ich, kennen uns schon ziemlich lange. Es ist gerade Ramadan. Der 9. Monat des islamischen Mondkalenders und Fastenzeit für alle Muslime. 29 oder 30 Tage lang essen und trinken sie nur nach Sonnenuntergang.
Also viele sagen ja, dass man das macht, weil man halt fühlen soll, wie sich die Ärmeren fühlen, weil die nichts zu essen haben, aber das stimmt nicht. Es ist einfach der Fakt, dass es im Koran steht, dass man fasten soll im Ramadan und deshalb macht man das auch. Also muss man so machen. Ich persönlich finde es nicht schwer. Die ersten Tage sind natürlich immer die schlimmsten, aber ich finde sie nicht so schlimm, aber die schlimmsten generellen. Aber am Ende des Monats gewöhnt man sich dran. Also man hat dann noch gar keinen Hunger mehr. Ich mag das, zu fasten. Und man hat auch so eine Art Körperkontrolle. Man kontrolliert sich selber. Ich finde auch, dass man in dem Monat auch religiöser ist. Man geht öfter in die Moschee, man betet. Sollte man auch generell im ganzen Jahr, aber im Ramadan-Monat noch intensiver. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Man setzt sich mehr mit seiner Religion auseinander. Ja, man wird religiöser.
Hans und Claudia glauben nicht an Gott. Selma und ihre Mutter sind gläubige Muslime. Und weil Selma generell über alle Themen gerne mit ihren Paten spricht, reden sie auch immer wieder über Religion.
In der langen Zeit, die wir uns jetzt kennen, hatte Selma immer mal wieder so ganz religiöse Phasen. Das war schon so, als sie klein war, so mit 6 oder 7. Da hat sie oft so Fragen gestellt, was richtig ist, was falsch ist. Und wenn wir dann zum Essen ein Bier oder ein Glas Wein getrunken haben, dann hat sie sich ganz furchtbar aufgeregt, weil Alkohol ist nämlich Haram.
Haram ist zum Beispiel wie bei euch in der Bibel, was man nicht machen darf. Also zum Beispiel jemanden töten. Darf man auch nicht bei euch, nicht lügen. Aber jeder hat doch schon mal gelogen. Das ist auch ein bisschen schwer, nicht zu lügen.
Inzwischen ist sie da deutlich lockerer. Also auch wenn sie selber natürlich keinen Alkohol trinkt und auch keine Gummibärchen isst, wegen der Gelatine, die da drin ist, die meistens von Schweinen stammt.
Natürlich sind so Sachen wie jetzt ein Gaza-Konflikt, sind Themen, die angesprochen werden und natürlich auch aus Sicht einer Muslimin. Aber da sehe ich nichts Falsches drin. Ich sehe doch auch klar, dass Selma auch Bedarf hat, mit uns über solche Themen wie der Gaza-Krieg zu sprechen. Dass es ihr ein Bedürfnis ist, gerade auch mit uns darüber zu sprechen, als eben Nicht-Muslim.
Als Selma Claudia und Hans kennengelernt hat, begann gerade der Krieg in Syrien. Es gab noch kein TikTok und auch keine AfD. Es ist viel passiert in den 13 Jahren der Patenschaft. Und es gab eine Menge Ereignisse, die Selma beschäftigt haben. In Deutschland, aber auch weltweit und politisch. Der arabische Frühling zum Beispiel, die Terroranschläge in Paris und anderen europäischen Städten. Obama, Trump und Biden als Präsidenten in den USA. Der Krieg in Syrien ist noch nicht lange vorbei. Die AfD ist seit 2017 im Bundestag und Social Media ein fester Bestandteil im Leben. Über den Islam und ob und inwieweit er zu Deutschland gehört, wird auch immer noch diskutiert. Und wenn in Deutschland über den Islam gesprochen wird, dann kommt man auf keinen Fall an der Kopftuchdebatte vorbei.
Du trägst keins.
Ja.
Ja, müsstest du das nicht? Was, du wusstest, dass die Frage kommt? Ja klar, muss doch, oder? Ist doch Islam.
Ja, eigentlich muss ich das auch tragen. Ich will es auch irgendwann mal tragen. Nicht jetzt. Ich glaube, wenn ich erwachsen bin, würde ich das gerne tragen.
Warum trägst du es denn jetzt nicht? Es gibt viele in deinem Alter, die Kopftuch tragen.
Ja, ich weiß nicht. Es ist ein Fakt, dass Deutschland da nicht gut drauf reagiert mit Kopftuch. Also auch wenn das jetzt nicht so präsent ist und die meisten das vielleicht nicht merken, aber ich merke das. Und die Kopftuchmädels, also die Dabis, merken das ja auch. Ich will nicht, dass vielleicht so Türen oder so zugehen, dass ich dann vielleicht nicht angenommen werde, nur weil ich ein Kopftuch anhabe oder so. Ich möchte erst meinen Job haben und dann Kopftuch tragen, wenn ich erwachsen bin. Aber natürlich wünschte ich mir, dass das nicht so wäre. Wäre auch einfacher für die Muslime im Land. Ich habe Klassenkameraden, die Kopftuch tragen. Und ich finde die auch, ich finde, das sieht richtig schön aus bei denen, weil die sind auch so Hijabista, ich weiß nicht, wie sie so heißen. Fashionista und Hijabi. Und die haben auch einen schönen Style.
Und du hast wirklich den Eindruck, dass die anders behandelt werden als du?
Ich habe die jetzt noch nie persönlich gefragt, aber wenn ich die jetzt fragen würde, ja, habt ihr schon mal Diskriminierung erlebt, dann würden die bestimmt ja sagen. Ich würde nicht sagen, dass sie anders behandelt werden als ich, aber anders behandelt werden als eine weiße Person.
Also zum Beispiel das Kopftuch. Für mich ist das ein Symbol für die Unterdrückung der Frau.
Das ist kein Symbol für die Unterdrückung der Frau. Also das ist das Problem. Das westliche Bild gegenüber dem Islam. Das meine ich, dass man so direkt ein Vorurteil hat, aber es stimmt nicht. Im Islam, es steht, man sollte das Kopftuch tragen, aber es steht auch nicht, dass der Mann dich dazu zwingen darf, Kopftuch zu tragen.
Okay, aber da muss ich natürlich jetzt doch nochmal den Iran ins Feld werfen, beziehungsweise darüber sprechen. Da gehen Frauen jetzt auf die Straße, weil sie das Kopftuch nicht tragen wollen, weil sie Freiheit haben möchten. Und dann verstehe ich nicht, dass du sagen kannst, das hat nichts mit Unterdrückung zu tun.
Man kann vielleicht sagen, ja, das Kopftuch ist ein Symbol der Unterdrückung für dich. Aber das Kopftuch in Kombination mit dem Islam ist kein Symbol für Unterdrückung. Wenn du das Kopftuch und den Islam zusammensetzt, steht da nicht, dass irgendeiner dir aufzwingen kann, ein Kopftuch zu tragen. Und wenn das da so läuft, dann liegt das wirklich an den Personen und nicht an dem Islam. Man darf niemanden etwas aufzwingen. Weil wenn du dein Kopftuch nicht mit Leidenschaft trägst, dann ist es so, als hättest du kein Kopftuch an.
Nationalität, Glauben, Identität. Dazu hat sich Selma schon in den anderen Podcast-Folgen geäußert. Es sind die großen Themen in Selmas Leben. Und daneben geht es jetzt ganz profan um den Führerschein. Den macht Selma kurz vor dem Abi auch noch so nebenbei.
Dann anmachen.
Die Feststellbremse löse ich jetzt und fahre jetzt rückwärts und ich blinke nach oben. Ja, dann fahre ich ein kleines bisschen rückwärts, langsam halt. So. Kleines bisschen nach.
Wann hast du dich entschieden, den Führerschein zu machen?
Anfang des Jahres, ich glaube im Februar.
Warum?
Weil Marua, meine Freundin, mir gesagt hat, ich soll ihn machen, weil sie sich auch angemeldet hat. Und es war ein Angebot, 100 Euro die Anmeldung inklusive halt die App, die nochmal eigentlich extra kostet, mit der man lernen kann. Und da dachte ich mir so, ja, warum nicht?
Ja, warum nicht? Warum nicht, kann ich dir sagen, weil du in der Stadt wohnst und weil du eigentlich gar keinen Führerschein brauchst. Also
ich möchte ein Auto, aber ich habe keine Lust mehr, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Immer ist die Deutsche Bahn zu spät. Fast immer. Es ist so selten, dass die Deutsche Bahn pünktlich ist. Ja, letztens war das, ich musste 50 Minuten warten. In irgendeinem Hauptbahnhof, ich weiß nicht mal, wie der hieß.
Ein paar Monate vor ihrem 18. Geburtstag meldet sich Selma in der Fahrschule an. Erste-Hilfe-Kurs erledigt. Und dann Pauken mit der App. Die Theorieprüfung besteht Selma im ersten Anlauf. Zwischendurch übt sie auf dem Verkehrsübungsplatz mit Hans oder Claudia die Praxis.
Und jetzt gibst du mal ein bisschen Gas bis da hinten und schaltest mal in den zweiten.
Ja, warte.
Jetzt sofort?
Na, warte. Das ist geradeaus, okay?
Ja.
Nicht so schnell. Ab 15
ja.
bis 30 ist
es. So, jetzt gib Gas und dann schalte hoch. Ja, und schneller fahren, genau. Und ein bisschen schneller.
Ich fahre schon schnell genug, oder?
Ja, Selma kann das ganz gut. Ich fand, dass Selma so ganz schnell alle wichtigen Griffen unter Kontrolle hatte. Und sie hat auch wenig Angst gehabt zu fahren. Sie war einerseits auch vorsichtig, aber sie hat es einfach gemacht.
Ja, und jetzt lass langsam Gas geben und die Kupplung kommen lassen. Und nach hinten gucken natürlich, weil du fährst rückwärts, über die Schulter gucken. So.
Rückwärts.
Ja, versuch's mal.
Nee, das ist mir jetzt ein bisschen.
Stopp.
Der Führerschein. Ein weiterer Schritt in Richtung Freiheit und ins Erwachsenenleben, in die Unabhängigkeit. Für Selma ist das längst nicht so selbstverständlich wie für viele andere Jugendliche aus Haushalten mit ein oder zwei Gutverdienern. Denn ein Führerschein kostet heute zwischen 2.000 und 3.000 Euro, wenn es gut läuft. Ganz schön viel Geld, vor allem, wenn man keins hat.
Sie hat dafür gearbeitet, um das zu finanzieren. Und das finde ich schon eine sehr große Leistung. Andererseits hatte ich auch ein bisschen Angst, dass sie jetzt auf den letzten paar Meter vor ihr Abi sich zu viel jetzt mit Führerschein und Auto beschäftigt und dass das zu viel ablenkt von das Abitur, was sie jetzt machen muss.
In den Sommerferien sitzt Selma in einem Schwimmbadkiosk an der Kasse. Danach arbeitet sie an den Wochenenden in einem Restaurant als Spülerin. Es ist das erste Mal, dass sie Geld verdient.
Das Geld fasse ich eigentlich nicht so an. Ich spare das direkt. Ich weiß sowieso, dass ich das nicht ausgeben kann für meine Sachen, für die ich eigentlich gerne ausgeben würde. Deshalb ist es wirklich, es ist nicht meine Spardose, es ist ein Schuhkarton, wo mein Geld ist. Auf meinem Schrank, ich sehe es eigentlich nie. Nur, ich hole es nur raus, wenn ich jetzt zum Beispiel wie gestern eine Fahrstunde zahlen muss. Dann anmachen.
Die Feststellbremse löse ich jetzt und fahre jetzt rückwärts und blinke nach oben. Ja, dann fahre ich ein kleines bisschen rückwärts, langsam halt. So. Kleines bisschen nach.
Anfang November. Draußen ist es saukalt. Kein Schnee, aber fies. Die letzte Fahrstunde vor der Prüfung steht an.
Tiefgaragen sind mein Erzfeind. Weil es so schwer ist, hier rauszufahren. So, jetzt müsste keiner kommen.
Aber Selma kriegt die Kurve und bezwingt den Erzfeind ohne größere Probleme. Majid Majoufi, Selmas Fahrlehrer bei der Kölner Fahrschule Yöndem, ist zufrieden. Er stammt aus dem Iran, ist 60 Jahre alt, ruhig, entspannt und besonnen.
Die Feststellbremse löse ich jetzt und fahre jetzt rückwärts und blinke nach oben.
Sehr gut.
Ja, dann fahre ich ein kleines bisschen rückwärts, langsam halt. So, kleines bisschen noch, reicht. Oder? Ja, ist ein bisschen eng hier, merke ich.
Aber du kannst das.
Ja, ne?
Eine Sache hat gefehlt. Wo ist denn deine Schulterblick?
Ah, oh mein Gott, vergessen.
Immer Schulterblick, okay. Ist sehr wichtig.
Ja, hier ist auch eine 30er-Zone, das weiß ich.
Eine Woche später hat Selma auch die praktische Prüfung bestanden. Nach insgesamt 30 Fahrstunden. Ohne die Fahrübungen mit Claudia und Hans. Im ersten Anlauf. Genauso wie die Theorie. Majid ist stolz auf seine Schülerin.
Ich bin sehr glücklich. Das ist für mich eine Wertschätzung für meine Arbeit. Das ist auch fantastisch. Tolles Gefühl. Ich habe auch gerade mitgeweint. Also muss ich ehrlich sagen, weil ich, wenn ich sowas sehe, ist fantastisch. Ich danke dir, mein Lieber. Was soll ich sagen? Also ich weiß nicht. Also Grüß von mir, deine Mutter.
Mach ich, danke.
Danke. Ja, nee, vielen Dank.
Und Selma ist happy und erleichtert.
Also besser Fahrlehrer Majid. Ich habe es mir echt schlimmer vorgestellt, aber dadurch, dass die beiden so ruhig waren, auch so ein bisschen geredet haben über so Themen wie zum Beispiel Fußball, dann kam man ein bisschen runter. Ja, der hat die ganze Zeit geredet. Er hat gesagt, ich soll tief einatmen, hat mich auch gelobt beim Parken. Und als ich halt gewendet habe in der Sackgasse, ja, hat auch alles gut geklappt. Ja.
Der Prüfer hat gemerkt, dass du aufgeregt warst. Deshalb hat er öfter gesagt, tief atmen.
Ich habe einmal, bin ich aus Versehen 3 km/h zu schnell gewesen. Ich hoffe, der Prüfer hat es nicht gesehen gehabt.
Das ist nicht so schlimm.
Ich bin aber direkt langsamer geworden. Das war an dieser Autobahn, wo 80 war. Und dann habe ich geguckt, waren 83. Ja, da habe ich direkt meinen Fuß weggenommen. Ich sehe den Zettel in der Hand. Ich bin glücklich. Ich bin sehr, sehr glücklich sogar. Aber ich kann es irgendwie noch nicht glauben, noch nicht richtig realisieren, dass ich das geschafft habe. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen.
Geschafft. Führerschein in der Tasche. Jetzt soll auch ein Auto her.
So, Marke egal, oder?
Ja, ist egal.
Modell egal.
Ja.
Erste Leistung auch ziemlich egal, ne?
Ja, 1500.
Ist unser Maximum?
Ja.
Okay. Sonst noch was?
Nee. Ich glaube, es reicht.
Glaube ich auch. Okay, dann lass uns die mal angucken.
Es ist kompliziert. Gute Gebrauchtwagen sind nicht einfach zu bekommen und auch nicht mehr so günstig wie noch vor ein paar Jahren. Und dazu kommt noch die Versicherung. Für Selma, die mit Minijobs im Monat nicht mehr als 538 Euro verdienen darf und da auch oft nur den Mindestlohn bekommt, bedeutet das viel Arbeit. Auto, Sprit, Parkgebühren, eventuell Reparaturen und Knöllchen. Muss alles bezahlt werden.
Ich hatte ja gedacht, ich könnte Selmas Kfz-Versicherung über uns laufen lassen. Also so ein günstiger Tarif. Und habe da auch geguckt, das wären dann 540 statt 1700 oder 1800 Euro im ersten Jahr. Aber das gilt nur für die eigenen Kinder und nicht für Patenkinder. Da könne ja jeder kommen, meinte der Mitarbeiter von der Versicherung. Ich habe da tatsächlich noch angerufen. Irgendwelche fremden Leute auf seinen Namen versichern und damit ein Geschäft machen. Und als ich dann gesagt habe, ich wäre aber nicht jeder und ich wollte auch kein Geschäft machen, sondern nur günstigere Bedingungen für mein Patenkind aushandeln, die ja anders als die meisten ihrer Altersgenossen das Geld für Führerschein, Auto und blöde Versicherung selbst verdienen muss. Aber der ließ sich da echt nicht erweichen. Also ja. Das Leben ist manchmal echt ungerecht.
Apropos Leben. Wie sieht's da aus mit der Planung? Klar ist nur, nach dem Abi will Selma auf jeden Fall studieren. Was, weiß sie immer noch nicht so genau. Über 20.000 verschiedene Studiengänge, Bachelor, Master oder Diplom, werden aktuell an deutschen Hochschulen angeboten. Nicht einfach, da das Richtige zu finden.
Eigene Geschäftsideen vertreten und durchsetzen. So eine Businesswoman wäre schon cool. Okay, Fahrzeuge und Flugzeuge entwickeln. Ich finde, die fragen sich schon so, dass man weiß, auf was sie hinausziehen wollen.
Ich finde das auch, ja klar. Aber es geht trotzdem darum, was du gut findest oder was dich interessiert. Ich bin trotzdem gespannt, was rauskommt gleich. 90.
Ja, wäre schon cool.
Okay. Zweimal war Selma schon bei der Berufs- und Studienberatung an ihrer Schule. Jetzt soll ein Online-Test weitere Erkenntnisse liefern. 1,5 Millionen Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben laut Eigenwerbung die 72 Fragen schon beantwortet und dadurch Aufschluss über ihre Neigungen und Talente bekommen.
Menschen in verschiedenen Lebenslagen und Situationen helfen. Nein. Ich mag das nicht. Ich möchte mein eigenes Leben im Griff haben und nicht anderen noch irgendwie helfen. Menschen mit persönlichen Problemen beraten? Nein. Es gibt genug Leute, die Psychologie studieren wollen.
Darum.
Die brauchen mich nicht.
Laut Studienwahltest gilt Selmas Top-Interesse mit 68% der theoretischen Forschung. Platz 2, 58%, eine wirtschaftlich-unternehmerische Laufbahn, also Chefin sein. Platz 3 mit 47%, technisch-praktische Berufe. Nach noch einem Klick erscheint eine Liste mit 3.803 empfehlenswerten Studiengängen. An erster Stelle steht Agrarwissenschaften.
Das ist doch völlig falsch, was hier ist.
Zurücksetzen?
Ja, machen wir zurücksetzen. Nicht Baden-Württemberg, ein anderer,
ah, hier.
Ja, NRW. Genau.
Was denn, ja, ach hier.
So.
Die Suche nach dem passenden Studium geht weiter. Aber in der nächsten Folge sprechen wir mal über was ganz anderes.
Okay, wir sprechen über die Liebe.
Ja, was soll ich denn dazu sagen?
Lass uns einfach mal über die Liebe sprechen. Also, ist das für dich ein Thema?
Ja, ich mag Romantikfilme. So Liebesfilme, aber diese schnulzigen, diese ein bisschen unrealistischen. Ja, ich mag solche Filme, ja. Aber in der Realität, nee, ist halt nicht so meins.
Selma Coming of Age, die Geschichte einer Patenschaft. Der SWR-Kultur-Podcast von Claudia Heißenberg und Matthias Hof.
Ich glaube an die Liebe, aber ich glaube nicht, dass sie lang ist und dass die für immer ist.
Wenn ihr wissen wollt, was Selma sonst noch über die Liebe denkt, wie die Abi-Prüfungen verlaufen und wie die Geschichte zu Ende geht, dann findet ihr die 6. und letzte Folge von Selma Coming of Age in der ARD-Audiothek. Und alle anderen auch. Und hier noch ein Tipp für einen anderen Podcast, der ist ziemlich hörenswert. Lost Sheroes, Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Darin stellt euch Milena Straube immer eine Frau vor, die Großes geleistet hat, die Vorkämpferin, Pionierin, Role Model war, aber in den Geschichtsbüchern, da taucht sie kaum auf. Denn die sind oft voll mit Männern. Dabei gab es sie immer schon, die starken Frauen. Lost Sheroes, in jeder Folge eine Frau, die euch inspiriert und die ihr kennen solltet. Aus allen Zeiten, aus allen Ländern und aus allen Schichten. Der Podcast ist dabei alles andere als trockener Geschichtsunterricht. Lost Sheroes, der Podcast von Cosmo über Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.